Ich bin eine Predigt der City Church Würzburg. Predigten der City Church Würzburg gibt es im Internet unter www.citychurch.de.
Dieser Film bekam einen Oscar, leider nur für die beste Filmmusik. Ich glaube, soweit ich das weiß, war er auch nominiert für bester Film, das bin ich mir aber nicht ganz sicher. Ich habe ihn auch nicht gesehen und der Film ist auch noch nicht raus auf DVD, er kommt glaube ich Anfang Juli. Das heißt, ich werde jetzt gar nicht, keine Ausschnitte mehr zeigen können und auch nicht so sehr auf den Film selbst eingehen, als auf die Geschichte, die dahinter steht, und zwar die größere Geschichte. Das ist eine der größten Geschichten des letzten Jahrhunderts. Es ist die Geschichte von Martin Luther King. Genauer gesagt, im Film geht es nur um die, soweit ich das verstanden habe, um die Selma-Montgomery-Märsche, die 1965, aber komme ich gleich noch zu. Ich glaube, in meinem Kopf ist 65 stattfanden. Und die so ein bisschen als der Höhepunkt der Abschaffung der Rassentrennung oder der Segregation in den USA, beziehungsweise vor allen Dingen in den Südstaaten der USA gelten. Wie gesagt, ich habe den Film nicht gesehen, ich glaube, ich kenne die Story, beziehungsweise ich dachte, ich kenne sie. Denn ich habe mich letzte Woche mal wieder mit diesem Mann beschäftigt. Mal wieder, das tut man ja öfter im Leben, mindestens mal in der Schule, im Geschichtsunterricht, Martin Luther King. Manchmal auch öfter noch. Und ich dachte, ich kenne die Geschichte, aber sie hat mich nochmal neu gepackt. Und darum habe ich dann gedacht, ich will heute gar nicht so viel mehr machen, als euch nochmal in diese Geschichte mitnehmen. Und was sie mit deiner Geschichte zu tun hat, also die Übertragung, die musst du ein bisschen selbst schaffen. Das ist aber gar nicht so schwierig, in eine Geschichte sich reindenken und dabei inspiriert werden für die eigene. Und ich werde euch in die Geschichte mitnehmen und dann besonders in einen Brief, der in dieser Geschichte entstand und dessen Anfang ich vorhin diesen Schluss ich vorhin vorgelesen habe. Okay, und ich lese dann auch immer wieder Passagen aus dem Brief vor, weil ich fast denke, nein, ganz sicher bin, dass O-Ton Martin Luther King besser ist als O-Ton Schmitter. Okay. Zunächst aber jetzt die Geschichte. Ihr kennt sie wahrscheinlich, aber vielleicht auch nicht im Detail, und wir gehen so relativ rasch dadurch. Es ist immer wieder wert, diese Geschichte zu erzählen. Im Jahr 1929 wird Michael King geboren. Tatsächlich hieß er so ursprünglich. Und das Erste, was ich dachte, das ist gar nicht so lange her. Dieser Mann wäre heute 86 Jahre alt. Alter Mann, aber das ist immer noch irgendwie unsere Welt, in der das stattfand. Gar nicht so lange her. Sein Vater ist Baptistenpastor und dieser Vater hat nach einer Deutschlandreise sich selbst und seinem Sohn den Vornamen geändert in Martin Luther, zu Ehren dieses Reformators, auf dessen Spuren er ganz offensichtlich auf seiner Deutschlandreise irgendwie wandelte. So, der Sohn ist ein heller Kopf, überspringt in der Schule zwei Klassen, beginnt mit 16 Soziologie zu studieren und hängt dann nachher noch Theologie dran. Und mit 22 übernimmt er seine erste Pastorenstelle in Montgomery und macht dann nebenher noch seinen Doktor. Also ein heller Kopf, merkt man auch, wenn man seine Reden hört und seine Briefe liest. Mit 24 heiratet er. Er wird vier Kinder bekommen. Ja, das reicht eigentlich mal dazu. Zwei Mädchen, zwei Jungs, glaube ich. So, die Südstaaten in den USA sind in dieser Zeit noch von einer sehr krassen Rassentrennung dominiert. Man nennt das die Jim Crow Laws, also Gesetze, die an öffentlichen Orten, Schulen, Verkehrsmitteln, Kirchen und so krass nach Schwarz und Weiß trennten. Außerdem hatte der allergrößte Teil der Schwarzen kein Wahlrecht. So. Und es gab auch ein starkes Gefälle, was Wohlstand und Armut anging zwischen Weiß und Schwarz. Gut, das ist die Situation damals. 1955 passiert dann das, was ihr wahrscheinlich aus dem Geschichtsunterricht kennt. Rosa Parks, eine Bürgerrechtlerin, meine Kinder sagten, das war eine alte Dame, die nicht mehr im Bus nicht mehr aufstehen wollte. Sie war etwas älter als King, aber sie war eigentlich auch eine Bürgerrechtlerin. Sie stand da ganz bewusst nicht auf. Im Bus will sie einem Weißen keinen Platz machen, als sie nach dem Arbeitstag nach Hause fährt. Und was dann passierte, hat sie wahrscheinlich auch nicht absehen können. Sie wird tags darauf zu einer Geldstrafe verurteilt, aber irgendwie wird dieser Fall publik, beziehungsweise löst irgendwie eine Welle der Solidarität aus. Ich nehme an, dass sie nicht die erste ist, die eine Strafe zahlen musste für ich stehe im Bus nicht für einen Weißen auf. Und man ruft die Menschen zum Boykott der öffentlichen Verkehrsmittel, der Busse auf. Und viele schließen sich diesem Boykott an, nicht nur Schwarze. Und der Boykott weitet sich aus auf 385 Tage Boykott. Und tatsächlich wird er am Schluss die Aufhebung dieser Trennung in öffentlichen Verkehrsmitteln herbeiführen. Das ist dann ein Jahr später sozusagen, es gelingt der Durchbruch. Und Martin Luther King, eben der Pastor in dieser Stadt ist Montgomery, wird relativ am Anfang schon zum Chefkoordinator dieses Boykotts sozusagen berufen oder bestimmt. Und deshalb betritt er da irgendwie so die Bühne dieser Bewegung. Während dieser Zeit wird es einen ersten Bombenanschlag auf sein Haus geben. Niemand wird verletzt, aber das wird noch öfter passieren. Bombenanschläge auf sein Wohnhaus oder Kirche oder Einschusslöcher in Fensterscheiben und so weiter. Er wird, von jetzt an wird das eine Rolle spielen, dass Leute eigentlich nicht wollen, dass er lebt. Mit 27 wird King dann, da seht ihr das kleine Bildchen ganz rechts, Präsident der Southern Christian Leadership Conference gewählt. Das klingt irgendwie nach einer Konferenz, aber das sind eigentlich diese Organisation, die dann ihn unterstützt, im Süden, vor allen Dingen im Süden, durchs Land zu reisen, Reden zu halten, die schwarze Bevölkerung dazu zu motivieren, aufzustehen und für ihr Recht zu kämpfen. Nicht zu kämpfen übrigens, also Gewaltlosigkeit ist sozusagen sein oberstes Credo in dieser Bewegung. Gewaltlosigkeit, gelernt von Gandhi und nicht zuletzt Jesus von Nazareth. Gewaltlosigkeit, also was da passiert, sind Proteste, Märsche, Sitzstreiks und eben Reden. 1960, er ist mittlerweile wieder in seiner Heimatstadt Atlanta Pastor und teilt sich eine Pastorenstelle mit seinem Vater, damit er mehr Zeit hat für diese ehrenamtliche Arbeit in dieser Bewegung. 1960 sitzt er zum ersten Mal im Knast, wegen einer Lappalie. Dauert auch nicht lange, dann kommt er frei. Aber das Interessante ist, wie Präsident Kennedy, der frisch gewählte Präsident, sorgt dafür, dass er aus dem Knast kommt. Und auf diesem Präsidenten ruhten ab dann Hoffnungen, was diese Bewegung angeht. 1963, ihr merkt, wir sind schnell, entsteht dann diese Hymne, die wir heute teilweise noch kennen. Die Hymne dieser Bewegung, We Shall Overcome. Wir werden überwinden, eines Tages werden wir überwinden. We shall overcome. Und dann seht ihr, genau, rechts schon Bilder von den Protesten auch 1963 in Birmingham. Und die sind wichtig, weil in dieser Zeit dieser Brief entstand, auf den ich gleich nochmal zurückkommen will. Es geht um die Rassenschranken in den Restaurants. Und es gibt Sitzstreiks vor diesen Restaurants. Und abends sind in Kirchen große Zusammenkünfte organisiert, in denen King spricht. In Birmingham kommt es zum Verbot dieser Streiks und zwangsläufig natürlich zur Übertretung dieses Verbots durch die Streikenden und deshalb dann zu Verhaftungen. Ihr seht, dass auch nicht ganz ohne Gewalt abging. King sitzt im Gefängnis dann und da schreibt er eben jenen Brief, auf den ich gleich zurückkomme. Er ist wahnsinnig lang, ich lese nur kurze Passagen daraus vor, aber man guckt wie durch ein Schlüsselloch in das Herz von Martin Luther King. Okay, ich erzähle aber die Geschichte noch zu Ende. Dieses Datum hier, das Datum kennt ihr vielleicht nicht, aber das, was da passiert ist, 28.08.1963, da kommt es zum legendären Marsch nach Washington und Ich habe überlegt, ob man das so sagen kann. Ich würde fast sagen, die berühmteste Rede der Weltgeschichte. Einigen wir uns auf die berühmteste Rede der Weltgeschichte, die wir uns auf Video noch angucken können. Auf jeden Fall dieses, wo gegen Ende dann diese berühmten Worte I have a dream fallen. Manchmal, wenn ich an der Kraft von Worten zweifle, dann schaue ich mir diese Rede an. Wahnsinnig, was Worte können. So. 250.000 Menschen hören sie damals, oder sind dort, 60.000 von ihnen Weiße. 3 Monate später dann passiert das hier. Gibt es auch einen Film drüber, ne? Das einzige Farbbild, glaube ich, was ich habe. Die Ermordung von Kennedy ist ein Rückschlag oder sieht jedenfalls zuerst mal wie ein herber Rückschlag für diese Bewegung aus. Aber tatsächlich schon 1964 unterschreibt der Nachfolger Präsident Johnson den Civil Rights Act, den Kennedy auf den Weg gebracht hat, in der Hoffnung, es durchs Parlament zu bringen oder durch den Kongress, und der jetzt tatsächlich eine Mehrheit findet und der die Rassentrennung in öffentlichen Einrichtungen für illegal erklärt. Ein Riesenschritt, vielleicht der Riesenschritt in dieser Bewegung. Im selben Jahr erhält King den Friedensnobelpreis in Oslo. So, und jetzt kommt 1965, wo es zu diesen Märschen von Selma nach Montgomery kommt, die diesen Film, dem Film seinen Namen geben. Denn ein Erlass, Civil Rights Act, ist eine Sache. Die Durchsetzung in den Staaten ist eine andere. Alabama und noch ein Staat, Mississippi, glaube ich, haben sofort gesagt, da halten wir uns nicht dran. Und in den Südstaaten ist es für die Schwarzen durch verschiedene lokale Maßnahmen immer noch schwer bis unmöglich, an den Wahlen teilzunehmen. Jetzt geht es also um Wahlen, sich in die Wahllisten einzutragen. Und in dieser Kleinstadt Selma, da haben Schüler und Studenten sich zusammengetan, um für ihr Wahlrecht sozusagen auf die Straße zu gehen. Und der SCLC, diese Organisation, der King vorsteht, organisiert jetzt für und mit diesen Studenten in Selma Protestmärsche. Und sie sollen von Selma in die Landeshauptstadt Montgomery gehen. 2 Versuche scheitern, werden gewaltsam verhindert durch die Polizei. Der 3. Marsch gelingt dann unter Begleitschutz der Armee. Und schließlich wird dann im sogenannten Voting Right Act tatsächlich auch die gesetzliche Grundlage für Wahlen, für freie Wahlen aller geschaffen. So, die Geschichte ist fast zu Ende. Man sagt, das ist der Höhepunkt dieser Bewegung gewesen. Danach war aber die Gleichstellung lange noch nicht vollzogen. Heute fragt sich ja mancher, sind wir überhaupt heute schon da angekommen? Ne? Ihr kriegt das ein bisschen mit, was in den USA los ist teilweise. King engagiert sich jedenfalls weiter durch Märsche und Reden für das Anliegen der Schwarzen. Er wendet sich zunehmend dann auch gegen den Vietnamkrieg. Das bringt ihm so ein bisschen die Aufmerksamkeit des FBI ein, Aufmerksamkeit, die man nicht so gern hat. Auch im Weißen Haus ist das nicht mehr ganz so spannungsfrei, jetzt wo er sich gegen den Vietnamkrieg ausspricht. Er muss sich auch mit den gewaltbereiten Strömungen innerhalb dieser Bewegung auseinandersetzen und versuchen, dass das weiter friedlich geht. Jedenfalls am 4. April 1968 wird um 18.01 Uhr King auf diesem Balkon, da hängt ein Kranz, erschossen. Bis heute ranken sich natürlich Verschwörungstheorien um diesen Tod. 4 Tage später führt seine Frau den Protestmarsch nach Memphis durch. 35.000 gehen mit. King hatte den geplant. Sie führt ihn durch. Und auf seinem Grab stehen die Worte, mit denen er seine berühmteste Rede abschließt. Free at last, thank God Almighty, free at last. So, das ist die Geschichte im Groben. Und das ist eine großartige Geschichte. Die Frage ist ja immer, was hat das jetzt mit mir zu tun? Ist ja eine ganz andere Geschichte, als in der du steckst. Auch in unserem Land sieht es anders aus als damals. Was hat das mit uns zu tun? Und dann bin ich auf diesen Brief gestoßen. Und da, als ich ihn las, 1963 im Gefängnis geschrieben, hatte ich den Eindruck, das hat irgendwie mit mir zu tun. Und darum habe ich mich entschieden, daraus Passagen vorzulesen. Was King da schreibt, hat irgendwie mit mir zu tun. Er stellt Fragen, Und zwar sind das Fragen, ob und wie ich und du uns für Gerechtigkeit einsetzen. Also ob und wie. Und dieser Brief enthält eine Mahnung. Und diese Mahnung lautet, als Christen, als Kirche, müsst ihr eure Stimme für Gerechtigkeit erheben. Sonst verleugnet ihr euren eigenen Gott. Anlass des Briefes noch kurz. Anlass des Briefes ist ein anderer Brief, ein anderer offener Brief. Und als ich das realisierte, was der Anlass dieses Briefes war, da haben Leute, weiße geistliche Pastoren, Priester, aber auch Rabbiner in Birmingham, einen Brief geschrieben, einen offenen Brief, in dem sie sein Vorgehen kritisieren. Und manches darin kommt mir bekannt vor. Was sie sagen nicht, der Schwarze hat dieses Recht nicht oder so. Ja, ihre Sache ist, muss das jetzt sein und muss das so sein? Ja? Also, diese Proteste sind ja verboten worden. Jetzt sind sie trotzdem weitergegangen. Ziviler Ungehorsam, ja? Verhaftungen, Unruhe in der Stadt. Und diese Geistlichen rufen sozusagen zur Mäßigung auf. Zur Mäßigung. Der Brief ist überschrieben mit Aufruf zu Gesetz und Ordnung und Vernunft. Alles ganz gute Dinge. Ihre Kritik ist, warum jetzt wäre nicht Geduld angesagt? Lasst den Leuten Zeit. Macht nicht so einen Druck. Und die Art und Weise, kann man für Gerechtigkeit eintreten, indem man Recht überschreitet? Und sie wandten sich, das ist jetzt ein Zitat, gegen die Extremisten von auswärts, die unseren Frieden stören. Okay. King antwortet und seine Antworten, ich finde, sie treffen uns. Wo immer wir heute Ungerechtigkeit sehen und ich sag mal zögern, sie zu tun oder dafür aufzustehen. Wo immer wir heute zögern, aufzustehen. Könnten diese Worte uns helfen? King schreibt, wie gesagt, aus dem Gefängnis. Man gibt ihm kein Papier. Er schreibt auf Zettel, Klopapier, den Rand von Zeitungen, schmuggelt das irgendwie raus. Und als er eine Woche später freikommt, ist der Brief schon fast 1 Million Mal vervielfältigt und wird bekannt. Okay, ich fange mal einfach mit dem Start an. Meine lieben Amtsbrüder, hier im Gefängnis von Birmingham kam mir ihr Schreiben in die Hände, indem sie unsere augenblicklichen Aktionen als unklug und zeitlich ungelegen bezeichnen. Ich halte mich selten, wenn überhaupt, damit auf, kritische Äußerungen über mein Tun und Denken zu beantworten. Wenn ich das wollte, kämen meine Sekretäre kaum noch zu etwas anderem und mir bliebe keine Zeit für konstruktive Arbeit. Aber da ich glaube, dass die Männer guten Willens sind und da sie ihre Kritik offen und ehrlich aussprechen, möchte ich versuchen, ihnen ohne Empfindlichkeit eine sachliche Antwort zu geben. Und jetzt lese ich ein paar Passagen vor, von denen ich glaube, dass wir sie hören müssen. Und eigentlich müssen wir sie nur dann nicht hören, wenn du wirklich glaubst, in dieser Welt gibt es keine Ungerechtigkeit. Ich sehe keine mehr. Also ich wüsste nicht, wofür aufstehen. Dann, okay, dann gehen uns die Worte wirklich nichts an. Aber sonst schon. Meistens, nicht immer, aber meistens ist es ja nicht so ganz direkt vor unserer Haustür heutzutage. Es scheint irgendwie leicht, oder es ist tatsächlich leicht, sich auch irgendwie emotional oder auch aktiv rauszuhalten. Und King wird ja genau das vorgeworfen, sich nicht rauszuhalten. Wir haben hier in Birmingham selber Recht und Polizei und Gesetz, ja, was kommt der Extremist von außen und macht uns hier so ein, so. Darauf ein erster Abschnitt von ihm. Ich kann nicht untätig in Atlanta herumsitzen, ohne mich darum zu kümmern, was in Birmingham geschieht. Wenn irgendwo Unrecht geschieht, ist überall die Gerechtigkeit in Gefahr. Wir sind in einem Netz wechselseitiger Beziehungen gefangen, aus dem wir nicht mehr entrinnen können. Uns alle hüllt dasselbe Gewand des Schicksals ein. Was den einen unmittelbar berührt, berührt mittelbar auch alle anderen. Wenn irgendwo Unrecht geschieht, ist überall die Gerechtigkeit in Gefahr. Also, dass das Schicksal der anderen uns was angeht. Ich denke, eigentlich müssten wir das heute, 50 Jahre später, noch viel deutlicher wissen als zu Kings Zeiten, weil die Welt noch kleiner geworden ist, weil wir wissen, was anderswo geschieht oder es mindestens wissen könnten. Und weil die Welt so vernetzt ist, müssen wir manchmal sogar feststellen, dass wir mittelbar sogar noch irgendwie mitbeteiligt sind an Ungerechtigkeit, ohne dass wir das wollten. So. Das ist das eine. Das andere ist der Glaube an Gott. Der Gott, den Jesus Vater nennt, lässt keinen Spielraum zu sagen, das ist nicht mein Ding. Es ist ungerecht, aber es ist nicht mein Ding. Der Glaube an Gott, und ich meine den Vater Jesu Christi, lässt keinen Spielraum zu. Jesus sagt in seiner Antrittsrede, das war in einer Synagoge, ich will das nicht eine politische Antrittsrede nennen, aber es ist die erste Rede, die er hält. Da sagt er, was Gottes Anliegen ist. Er hat mich gesandt, den Armen gute Nachricht zu bringen, den Gefangenen zu verkünden, dass sie frei sein sollen und den Blinden, dass sie sehen werden. Den Misshandelten soll ich Freiheit bringen. So sagt, das ist mein Auftrag und ich habe ihn von meinem Vater. Als City Church sagen wir in unserem Auftragsformulierung so ein bisschen selbstbewusst oder pathetisch oder wir nehmen große Worte in den Mund. Ja, wir sagen, seine Mission ist unsere Mission. Ja. Also, die gefühlte Distanz zwischen mir und der Ungerechtigkeit ist eine Täuschung. Die gefühlte Distanz zwischen mir und der Ungerechtigkeit ist eine Täuschung, weil sie Gott sehr nahe geht und weil unsere Welt so klein ist. So, okay, wie kann ich was ändern? Worauf können wir hoffen? Was ist realistisch? Ich lese wieder eine Passage vor. Meine Freunde, ich muss Ihnen sagen, dass wir ohne entschlossenen, legalen und gewaltsamen Druck auf dem Weg zur Gleichberechtigung nicht einen einzigen Schritt vorwärts gekommen sind. Die Menschheitsgeschichte ist die lange und tragische Geschichte der Tatsache, dass Privilegierte ihre Privilegien selten freiwillig aufgeben. Der Einzelne mag vielleicht das moralisch Richtige erkennen und freiwillig seine ungerechte Einstellung aufgeben, aber eine Gruppe von Menschen besitzt weniger moralisches Empfinden als ein Einzelner. Wir wissen aus schmerzlicher Erfahrung, dass der Unterdrücker dem Unterdrückten niemals freiwillig die Freiheit gibt. Der Unterdrückte muss sie fordern. Ich fühle mich nicht als Unterdrücker, aber ich fühle mich schon als Privilegierter. Die Menschheitsgeschichte ist die lange und tragische Geschichte der Tatsache, dass Privilegierte ihre Privilegien selten freiwillig aufgeben. Und ich kenne diese Kraft, die mich davor abhält, Vorteile aufzugeben, selbst wenn ich ahne, dass sie aus Ungerechtigkeit erwachsen könnten. Also die Kraft, die spürst du schon, wenn du die Wahl hast zwischen einem billigen und einem teuren Produkt und du ahnst oder es ist offensichtlich, dass die Billigkeit des Billigen irgendeinen anderen weit weg teuer zu stehen kommt. Dann spürst du schon, will ich die 5 Euro mehr ausgeben? Gerechtigkeit kostet etwas. Gerechtigkeit kostet immer den etwas, der aus der Ungerechtigkeit, ohne Schuld vielleicht, profitiert. Also es kostet Europa was, die Grenzen aufzumachen. Das kostet was irgendwie, ne? Es kostet, ja, vielleicht haben wir das gerade hinter uns, ich weiß noch nicht, aber es kostet Männer was, Frauen gleich zu berechtigen. Jedenfalls haben wir das Gefühl. So. Jemanden kostet es was. Es kostet auch jemand was, wenn Hebammen in ihrem Kampf um Absicherung und bessere Arbeitsbedingungen Recht bekommen. Ich weiß nicht, ob ihr das mitkriegt, ja. Ich finde das ein sehr, sehr berechtigtes Anliegen. Es wird aber jemand was kosten. Ich weiß nicht wen, die Krankenkassen oder den Beitragszahler oder irgendwen wird es etwas kosten. Egal. Gerechtigkeit kostet. Wenn jemand fordert, muss jemand auch etwas aufgeben. Ich glaube, dass wir langfristig alle gewinnen. Kurzfristig kostet es erstmal. Oftmals ist das so. Und man kann leider nicht darauf hoffen, dass der den Vorteil hat, ihn von sich aus abgibt, sagt Luther. Sagt Martin Luther. King. Weil vor allem, so, das fand ich einen starken Gedanken. Er sagt, der Einzelne vielleicht noch, aber Gruppen von Menschen tendieren dazu, ihre Privilegien zu behalten. Von Gruppen muss man es einfordern. Und diese Forderung, jetzt komme ich wieder zu Gott, ist eine biblische. Der Gott des Alten Testaments ist der Gott, der ein Sklavenvolk befreit. Also ganz Israel zieht nachher seine Identität und sein Gottesbild aus diesem Ereignis. Der Gott, der uns aus Ägypten befreite. Und die Ägypter ließen sie nicht ohne Druckmittel gehen. Bevor Jesus geboren wird, sagt seine Mutter, nein, sie singt, singt seine Mutter folgende Worte. Jetzt erhebt Gott seinen gewaltigen Arm und fegt die Stolzen weg samt ihren Plänen. Jetzt stürzt er die Mächtigen vom Thron und richtet die Unterdrückten auf. Den Hungernden gibt er reichlich zu essen und schickt die Reichen mit leeren Händen fort. Aus Lukas 1. Gott scheint parteiisch. Kann das sein? Okay, also ein Wort an, ich fühle mich da getroffen, an mich als Privilegiertem. Wenn es jetzt aber Gott ist, wir gehen den Gedanken ein weiter, wenn es Gott ist, der für Unterdrückte, ungerecht Behandelte, wen auch immer, Partei ergreift, Arme, alles, was ihr da einfügen könnt, ja, ist dann nicht das, was in diesem Brief von diesen Pastoren da eingefordert wird, Geduld und Warten und Hoffen und Beten, eigentlich die richtige Tugend für mich, der ich die Ungerechtigkeit sehe, aber was soll ich machen und ich bin auch nicht der Auslöser, ist dann nicht das eine Tugend, dem Ganzen Zeit zu geben? Seit Jahren höre ich nun schon das Wort warte. Es klingt jedem Neger, er sagt es so, wahrscheinlich steht im Englischen Negro, das ist natürlich politisch unkorrekt, aber ich lese es so vor, wie es er sagt. Es klingt jedem Neger mit schmerzlicher Vertrautheit im Ohr. Aber mit diesem Warte meinte man fast immer niemals. Wir müssen endlich erkennen, dass eine zu lange aufgeschobene Gerechtigkeit einer verweigerten Gerechtigkeit gleichkommt. Sicherlich ist es für die, die den quälenden Stachel der Rassentrennung nie gespürt haben, leicht Warte zu sagen. Aber wenn sie erlebt haben, wie der brutale Mob ihre Väter und Mütter, ihre Brüder und Schwestern nach Laune lyncht und ertränkt. Wenn sie gesehen haben, wie hasserfüllte Polizisten ungestraft ihre schwarzen Brüder und Schwestern beschimpfen, mit Füßen treten, misshandeln und sogar töten. Wenn sie sehen müssen, wie der weitaus größte Teil ihrer 20 Millionen schwarzen Brüder inmitten einer im Überfluss lebenden Gesellschaft in einem luftdicht abgeschlossenen Käfig der Armut erstickt. Wenn ihnen plötzlich die Zunge nicht mehr gehorcht und sie zu stammeln anfangen bei dem Versuch, ihrer 6-jährigen Tochter zu erklären, warum sie nicht in den öffentlichen Vergnügungspark gehen darf, für den gerade im Fernsehen Reklame gemacht wurde. Und sie in ihren Augen Tränen aufsteigen sehen, wenn sie hört, dass farbige Kinder den Park nicht betreten dürfen. Wenn sie merken, wie sich am Himmel ihres jungen Gemüts lastende Wolken der Minderwertigkeit bilden und ihr Wesen sich zu verkrampfen beginnt, weil unbewusst ein Gefühl der Bitterkeit den Weißen gegenüber in ihr aufsteigt. Wenn sie über Land fahren und Nacht für Nacht in einer unbequemen Ecke ihres Autos schlafen müssen, weil kein Motel sie aufnehmen will. Wenn sie Tag ein, Tag aus durch die quälenden Schilder für Weiße und für Schwarze gedemütigt werden. Wenn sie immer und immer wieder gegen das erniedrigende Gefühl ankämpfen müssen, niemand zu sein. Dann werden sie verstehen, warum es uns so schwerfällt, zu warten. Es kommt eine Zeit, wo das Maß des Erträglichen überläuft. Also es geht hier eigentlich um Geduld und um Ungerechtigkeit ertragen. Das wird da eingefordert. Gib dem Ganzen Zeit. Und ja, das ist eine Tugend, aber eigentlich kann nur der Leidende selbst sie von sich erwarten. Geduld, warten, ertragen. Nicht der andere. Wir anderen, und ich sage jetzt einfach mal wir, vielleicht sitzen hier schon Leute, die auch irgendwie das Gefühl haben, ungerecht behandelt zu werden, ne? Aber ich sage, ich schiebe uns jetzt mal auf diese Seite der Angesprochenen hier. Wir anderen brauchen die Tugend des Mitgefühls und nicht der Geduld. Des Mitgefühls. Und Mitgefühl könnte Geduld tatsächlich schnell an die Grenzen bringen. Das ist ja das, was seine Worte hier auslösen, ne? Mitgefühl, wenn er einen reinnimmt in die Welt seiner Tochter und derer, die unterdrückt werden. Und wir verstehen die Bibel falsch, wenn wir aus der Parteinahme Gottes für die Unterdrückten ableiten, hey, Gott tut ja was. Was können wir schon tun? So, also lass ihn das machen, das ist seine Zeit, er wird schon. So. Wir verstehen Gott völlig falsch. Das Gegenteil ist wahr. Wenn Gott mit den Unterdrückten fühlt, dann müssen wir das auch. Wenn er etwas tut, dann müssen wir etwas tun. So ist die Bibel richtig verstanden. Und das geht, dieses Etwas-Tun geht bei King, auch bei Jesus, ich weiß nicht, ob bei uns, das bis zum zivilen Ungehorsam, also dem Übertreten von nicht gerechten Gesetzen. Mit der klaren Entscheidung, das muss gewaltlos passieren und die Konsequenzen muss ich tragen. Wenn ich dieses Gesetz übertrete, werde ich dafür ins Gefängnis gehen, bewusst. Denn es ist immer noch ein Gesetz. Ich halte es für ungerecht, deswegen übertrete ich es, aber ich nehme dann die Strafe auf mich. Das ist die Art Widerstand, die etwas ändert. Und ich würde sagen, King hat das richtig verstanden und bei Jesus sehe ich das genauso. Und bei Gandhi auch. So, das müsst ihr wahrscheinlich in euren Alltag ganz, ganz stark runterbrechen. Aber dieses Mitgefühl führt zu dem Wunsch, etwas zu verändern und nicht nur zu dem Warten, dass Gott etwas verändert. Nochmal zu der Frage, ob wir nicht hoffen können, dass irgendwann schon alles gut wird, ja? Und vielleicht denkst du mal an kleinere Situationen, wo du etwas beobachtest, wo es ungerecht ist. Vielleicht auch auf deiner Arbeitsstelle oder so. Oder man könnte das auch sagen, hey, wir Christen, sollen wir politisch aktiv werden? Also sollen wir in diesen Situationen warten und hoffen oder uns für das Gute einsetzen? Vielleicht sogar politisch. Vielleicht dann sogar mit so krassen Mitteln. Dazu nochmal ein Absatz von ihm. Ich hatte gehofft, dass der gemäßigte Weiße den Mythos der Zeit als verwerflich ablehnen würde. Es ist die merkwürdig unrealistische Vorstellung, dass die Zeit die Fähigkeit besäße, unweigerlich alle Übel zu heilen. Die Zeit ist aber durchaus neutral. Sie kann sowohl destruktiv als auch konstruktiv verwendet werden. Ich glaube allmählich, dass die Menschen bösen Willens ihre Zeit wesentlich nützlicher verwenden haben als die Menschen guten Willens. Unsere Generation wird eines Tages nicht nur die ätzenden Worte und schlimmen Taten der schlechten Menschen zu bereuen haben, sondern auch das furchtbare Schweigen der Guten. Wir müssen erkennen lernen, dass der menschliche Fortschritt niemals auf den Rädern des Unvermeidlichen heranrollt. Er ist das Ergebnis unermüdlicher Bemühungen und beharrlichen Einsatzes von Menschen, die bereit sind, Mitarbeiter Gottes zu sein. Ohne solche Anstrengungen wird die Zeit zum Verbündeten der Kräfte des sozialen Stillstands. Das ist kein Gesellschaftspessimismus, ja, es wird nur alles schlechter, so, sondern das ist das Wissen um die Verantwortung in meiner Zeit. Und wenn Gott etwas zu sagen hat dieser Welt über Gut und Böse, über Gerecht und Ungerecht, wenn er da eine Meinung hat und wenn wir sie kennen und wenn wir diesen Worten Gottes sogar Glauben schenken, dann müssen wir die Zeit nutzen, so sagt er, ne? Dann müssen wir uns einbringen. Das ist ein Auftrag der Kirche. Wie ist es um unsere gesellschaftliche Kraft, um deine in deinem Umfeld oder um unsere in der Gesellschaft oder so, wie ist es da bestellt? Ich lese euch jetzt zwei Passagen vor, und das ist dann schon die vorletzte, die ich überhaupt vorlese. Da formuliert er seine Enttäuschung von den gemäßigten Weißen. Ja, ich habe irgendwie auch da gedacht, also wahrscheinlich bin ich so jemand, ne? Gemäßigt. So. Das Herz am rechten Fleck, aber irgendwie mal langsam so. Seine Enttäuschung von den gemäßigten Weißen und der Kirche. So, ich lasse das unkommentiert, weil diese Worte sind schon krass. Ich weiß auch nicht, ob sie uns meinen. Aber ihr könnt sie ja mal hören. Aus dem Mund eines Mannes, der für seine Überzeugung gestorben ist. In einer anderen Zeit, ich weiß. Einer anderen Kirche, ja. Aber vielleicht entdecken wir etwas. Ich will Ihnen, meine christlichen und jüdischen Brüder, zwei Geständnisse machen. Als erstes muss ich bekennen, dass ich in den letzten Jahren von den gemäßigten Weißen tief enttäuscht wurde. Ich bin beinahe zu dem Schluss gekommen, dass das große Hindernis auf dem Wege des Negers in die Freiheit nicht der Weiße Bürgerrat oder der Ku Klux Klan ist, sondern der gemäßigte Weiße, dem Ordnung mehr bedeutet als Gerechtigkeit, der einen negativen Frieden, in dem es keine Spannungen gibt, einem positiven Frieden, in dem Gerechtigkeit herrscht, vorzieht. Oberflächliches Verständnis bei Menschen, die guten Willens sind, ist entmutigender als absolutes Missverständnis bei Menschen bösen Willens. Lassen Sie mich schnell noch von meiner zweiten Enttäuschung sprechen. Ich bin furchtbar enttäuscht von der Weißen Kirche und ihren führenden Männern. Natürlich gibt es einige bemerkenswerte Ausnahmen, aber trotz dieser Ausnahmen muss ich doch einmal bekennen, dass ich von der Kirche enttäuscht bin. Ich habe beobachtet, wie die Kirche inmitten schreiender Ungerechtigkeit gegen die Neger abseits stand und nur fromme Belanglosigkeiten und scheinheilige Trivialitäten im Mund führte. Mitten in dem gewaltigen Kampf um die Befreiung unserer Nation von rassischer und ökonomischer Ungerechtigkeit habe ich viele Pfarrer sagen hören, das sind soziale Angelegenheiten, mit denen das Evangelium nichts zu tun hat. Es gab einmal eine Zeit, wo die Kirche sehr mächtig war. Das war damals, als die Christen sich noch freuten, wenn sie für wert geachtet wurden, für ihren Glauben zu leiden. Heute ist es anders. Die Kirche unserer Zeit ist oft nur eine schwache, wirkungslose und unsicher klingende Stimme. Nur zu oft ist sie der stützende Pfeiler des Status quo. Weit davon entfernt, durch die Gegenwart der Kirche gestört zu sein, fühlen sich die Machthaber in den meisten unserer Städte noch bestärkt durch ihre schweigende und oft sogar laut ausgesprochene Sanktionierung der bestehenden Zustände. Aber das Gericht Gottes ist über der Kirche wie nie zuvor. Wenn sie den Heiligen Geist, der die frühe Kirche beseelte, nicht wiedergewinnen kann, wird sie ihre Glaubwürdigkeit verlieren, die Treue von Millionen von Gläubigen verwirken und als ein für das 20. Jahrhundert bedeutungsloser, geselliger Verein abgetan werden. Ich begegne täglich jungen Menschen, deren Enttäuschung über die Kirche sich zu ausgesprochenem Ekel gesteigert hat. Das lasse ich einfach mal so unkommentiert. Ich komme zum Schluss. King benennt in seinem Brief 4 Schritte, Ungerechtigkeit zu begegnen. Es sind natürlich jetzt so politische Schritte, aber vielleicht kannst du sie runterbrechen sogar auf dein kleines Leben oder dein großes Leben. Auf jeden Fall auf deine Situation. Er sagt, der erste Schritt ist, wenn ich Ungerechtigkeit sehe, die Tatsachen recherchieren. Was geschieht da wirklich? Nicht nur vom Hörensagen, hinschauen. Das heißt natürlich, die Ungerechtigkeit nah an dich ranlassen. Aber wirklich hinschauen. Was geschieht da wirklich? Das zweite, verhandeln. Also reden, ja, das kann man auch auf normale zwischenmenschliche Konflikte anwenden, reden. Die Lösung im Gespräch suchen, alles versuchen, um Gerechtigkeit oder Recht herzustellen. Erst wenn das nicht gelingt, drittens, und das nennt er Direct Action, also dieses Märsche, Sitzstreiks, Boykotte, gewaltlos, aber druckvoll. Das Verhandeln wieder erzwingen quasi. Das Unrecht ans Licht zerren, dass man es nicht mehr übersehen kann. Öffentlich machen. Er sagt, das fand ich auch einen starken Gedanken, wenn wir das nicht tun, wird sich die das Leid an der Ungerechtigkeit und der Zorn irgendwann gewaltsam entladen. Einer der Gründe, warum wir an die Öffentlichkeit gehen, ist, um diesem Zorn einen gewaltlosen Kanal zu geben. Sonst wird es irgendwann blutig werden, befürchtet er. Vielleicht kann man auch das runterbrechen, ja? Unterdrückter Zorn oder unterdrückte Ungerechtigkeit führt irgendwann zu Schaden, wenn ich sie immer runterdrücke. Und dann das vierte, sich der Konsequenzen klar sein. Halte ich das aus, was auf mich zukommt, wenn ich für Ungerechtigkeit oder für Gerechtigkeit aufstehe? Bin ich bereit dafür ins Gefängnis zu gehen? Sind wir bereit dafür Schläge einzustecken? So. Auch das sich bewusst zu machen, bevor ich handle. Ich lese ein letztes Zitat von ihm. Sie bezeichnen unser Vorgehen in Birmingham als extremistisch. Zuerst war ich ziemlich enttäuscht, dass Amtsbrüder meine gewaltlosen Bemühungen für die eines Extremisten ansehen. Aber als ich weiter darüber nachdachte, erfüllte es mich mit einer gewissen Genugtuung, ein Extremist genannt zu werden. War nicht Jesus ein Extremist der Liebe? Liebet eure Feinde, segnet die euch fluchen, tut wohl denen, die euch hassen. War nicht Amos ein Extremist der Gerechtigkeit? Es soll aber das Recht offenbar werden wie Wasser und die Gerechtigkeiten wie ein starker Strom. War nicht Paulus ein Extremist der Lehre Jesu Christi? Ich trage die Malzeichen Jesu an meinem Leibe. War nicht Martin Luther ein Extremist? Hier stehe ich, ich kann nicht anders, Gott helfe mir. War nicht John Bunyan ein Extremist? Ehe ich aus meinem Gewissen eine Mördergrube mache, will ich lieber bis ans Ende meiner Tage im Gefängnis bleiben. War nicht Abraham Lincoln ein Extremist? Diese Nation kann nicht weiterleben, zur Hälfte Sklaven, zur Hälfte Freie. Und war nicht auch Thomas Jefferson ein Extremist? Wir halten es für selbstverständlich, dass alle Menschen gleich geschaffen sind. Es geht also nicht darum, ob wir Extremisten sind, sondern was für Extremisten wir sind. Sind wir Extremisten des Hasses oder der Liebe? Sind wir Extremisten, die die Ungerechtigkeit aufrechthalten wollen? Oder sind wir Extremisten der Gerechtigkeit? Wir singen jetzt ein Lied, das ist ein alter Text, der auch sehr pathetisch daherkommt. Wenn man weiß, was der Hintergrund des Textes ist, singt man das ganz anders. In Indien entstanden anscheinend von einem Inder, der Christ wurde, 19. Jahrhundert. Der Clan-Chef dieses Dorfes versucht, diese Familie zu zwingen, den Glauben zu verleugnen. Und er sagt diese Worte: Ich habe mich entschieden, Jesus zu folgen. Und mit diesen Worten wird er hingerichtet und auch seine Familie. Aber diese Worte, aus denen ein Lied wurde, ich weiß nicht, ob er das damals schon gesungen hat, ja, aber hat sich dieses ganze Dorf verändert. Unter anderem die, die ihm diese Gewalt antaten.
Weitere Predigten sowie Informationen zur City Church Würzburg findest du im Internet unter www.citychurch.de.